Deutschlandfunk. Tag für Tag. Der Schreibtisch steht ein paar Schritte vom Esstisch entfernt. Der Schreibtisch ist voll, der Esstisch bis auf zwei Gläser und eine Wasserflasche noch leer. Er stelle sich den Vormittag so vor, hatte Kurt Flasch in einer Mail geschrieben. Wir führen erst das Interview und dann nehmen wir einen Teller Suppe. Auch wer noch nie eine Mail geschrieben hat, die mit der Formel »Sehr geehrter Herr Professor Flasch« beginnt, auch wer völlig unvorbereitet das einstige katholische Schulhaus in einem Dorf bei Mainz betritt, dürfte erkennen, wer hier wohnt. Ein Gelehrter, ein Denker, ein Leser und ein Schreiber.
Der große Zweifler. Ein Besuch bei dem Philosophiehistoriker und Religionskritiker Kurt Flasch. Eine Sendung von Christiane Florin.
Dieser Saal war der Schulsaal. Es war eine katholische Konfessionsschule,
erklärt Kurt Flasch. Das Haus verdanke er letztlich dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl. Der habe die Konfessionsschulen abgeschafft und so wurde das Schul zum Wohnhaus.
Die Schule ist dann entkonfessionalisiert worden. Der junge Kohl hat das gemacht und war sehr unbeliebt bei den Alten.
In den zig Würdigungen, die in den Feuilletons an Kurt Flaschs runden Geburtstagen erschienen sind, zuletzt zum 90., wird er meistens als Philosophiehistoriker bezeichnet. Philosophische Propädeutik war der Lehrstuhl benannt, den er von 1970 bis 1995 an der Ruhr-Universität Bochum innehatte. Seine Arbeiten zur mittelalterlichen Philosophie gelten als Standardwerke, ohne Standard zu sein. Kurt Flasch schreibt verständlich, vergnüglich, pointiert. Zwei Regalmeter umfasse sein Werk, hat ein Gratulationsartikelautor ausgerechnet. Das nächste Buch entsteht am Schreibtisch in Sichtweite. Kurt Flasch schreibt nicht nur über Geistesgrößen, er legt sich mit ihnen an. Mit dem Kirchenlehrer Augustinus, mit Nikolaus von Kues, mit Meister Eckhart, mit Dante, dessen göttliche Komödie er ins Deutsche übersetzte, mit Pascal, mit Voltaire, mit dem Teufel. Es ist eine Ehre, von ihm analysiert, kritisiert, demontiert zu werden. Und ihm ist es ein Vergnügen, bekannte Denker der Selbstwidersprüche und der Ungenauigkeiten zu überführen. Flasch, der große Zweifler, zerstört Illusionen, nicht Personen. 2013 erschien ein Buch, das es auf die Bestsellerliste schaffte. Warum ich kein Christ bin. Damals schrieb er:
Ich, mit 83 Jahren, gehe mit kräftigen Schritten aufs Ende meines Lebens zu. Ich nutze die Gelegenheit, hier Bilanz zu ziehen über meine Erfahrungen. Zu ihnen gehört die christliche Religion.
Kurt Flasch rechnet darin nicht mit den Kirchen ab. Er erklärt, warum er das Christentum ablehnt. Den Wahrheitsanspruch, die Gottesbilder, die Vorstellungen von Erlösung, Schuld, Sünde, Himmel und Hölle. Auch den Fluchtweg in die christliche Ethik versperrt er. Die christliche Ethik sei schwer zu finden, erst recht in der beliebten Bergpredigt.
Jesus bzw. der Evangelist appellieren an die schlichte Selbsterkenntnis. Du bist ein Mensch wie jeder andere. Du sollst dich dem anderen zuwenden wie dir selbst. Nicht mehr, auch nicht weniger. Kein Verweis auf den Bundesschluss mit Jahwe, seine Oberherrschaft, seine Befehle.
8 Jahre nach dem Kein-Christ-Bekenntnis sitzen wir einander gegenüber, umgeben von deckenhohen Bücherregalen. Bevor die erste Frage gestellt ist, gibt sich Kurt Flasch die Ehre und kritisiert. Er befürchtet, sagt er, dass wir nun nur über dieses eine Buch sprechen würden. Er habe doch so viele andere Themen. Warum ich kein Christ mehr bin, hätte der Bestseller auch heißen können. Aber das Wort mehr fehlt im Titel. Die Beobachtung inspiriert ihn zu einem minutenlangen Fastmonolog, in dem er en passant Erbsünde und Jungfrauengeburt verwerfen und den Satz »Gott ist die Liebe« als Pfaffengeschwätz verachten wird. Also, auf zum Monolog. War er einmal Christ?
Und wie? Ich komme aus einer katholisch-politischen, kulturellen, liberalen, aber ernsthaft katholischen. Also ich habe einen Onkel, der vor den Nazis umgebracht worden ist, ein Zentrumsführer. Ich war ein ernsthafter Katholik und habe lange überlegt, wie ich Katholik bleiben kann. Ich habe nie Theologie studiert und wollte es auch nie studieren. Ich wollte immer nur Philosophie studieren und wollte gegenüber meinem Christenglauben einen neutralen Punkt besetzen und von dem aus das in Ruhe studieren. Ich hatte schon das Gefühl, Da ist sehr vieles Zweifelhaftes, vieles wird vertuscht und vieles wird verdreht. Da musst du selber gucken. Das hatte ich von Anfang an. Und habe übrigens immer zu allen Leuten gesagt, die ich kannte, erstens, wenn jemand eine Frau ist und geht in einen weiblichen Orden, dann muss ich sagen, sie ist verrückt. Wenn es meine Schwester wäre, würde ich sagen, um Gottes Willen das nicht.
Warum nicht?
Ja, weil die unter Männerherrschaft standen und gar nicht das, was sie eigentlich könnten, machen können, wirklich nicht entfalten können. Und das ist eine verdeckte Herrschaft von Männern. Und das Zweite, was ich gesagt habe, als ich aus der Kirche ausgetreten bin, habe ich laut und überall gesagt, wenn die Nazis demnächst wiederkommen, dann trete ich dort wieder ein, was ich heute nicht mehr sage. Aber Sie sehen, ich habe immer erwartet, dass es die Nazis wieder gibt. Es war für mich ein Lebensthema.
Sie wären wieder eingetreten, weil Sie sowas wie Abwehr gegen den Nationalsozialismus vermutet hätten?
Ich habe einen Pfarrer, unser Pfarrer, war immer im Gefängnis und war immer draußen. Und wenn er mich auf der Straße gesehen hat, hat er mich beigewunken und hat auf die Nazis geschimpft und hat mich in sein Vertrauen gezogen, was für mich eine tolle Erfahrung war. Denn es war klar, wenn ich das weitererzählt hätte, wäre er dran gewesen. So habe ich die katholische Kirche erlebt.
Sie kritisieren aber nicht hauptsächlich die Kirche, Sie unterziehen das Christentum einer kritischen Prüfung.
Ich betrachte die christliche Dogmatik, vor allem die abstrakte Theologie, die ja sehr philosophisch ist, sind ja dieselben Personen, also Augustin, Thomas von Aquino, Nikolaus von Kues, ich habe sehr viel über Nikolaus von Kues gemacht. Also ich rede nicht ganz gering von Augustin, auch wenn ich ihn kritisiere, heftig kritisiere, schärfer kritisiere, als es vielleicht sonst jemand in Deutschland gibt. Aber ich habe Respekt, das sind große Entwürfe, große auch Entwicklungen, sehr viel Wandlung noch im Werk Augustin. Das interessiert mich ja.
Und Sie schätzen den Gott der Philosophen, aber nicht den Gott der Theologen. Wo ist da der Unterschied?
Bei Augustin ist ja diese Entwicklung, er hat zunächst den Gott, der die Wahrheit ist, der Gott, der die Güte ist, der das Gute selbst ist, der immer alles bescheint mit seiner Sonne und die Welt lebt davon. Das ist der junge Augustin. Und dann hat er bei Paulus Studien seine Ideen geändert und hat die Verworfenheit des Menschen, er hat den Gedanken der Erbsünde erfunden. Das ist eine von meinen Tatsachen, mit denen ich vertraut bin, mit denen ich arbeite. Die Zeit vor Augustin kennt den Gedanken der Erbsünde gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Einen so grundlegenden Gedanken, den Protestanten noch schlimmer haben als die Katholiken. Ein so grundlegender christlicher Gedanke, der die ganze Erlösungstheorie entstehen lässt, der war vor 400 gar nicht in der Christenheit. Und so etwas muss man beweisen können. Ich wollte immer in meiner Arbeit Dokumente vorlegen. Sie sehen das auch in dem neuen Buch. Und so ist es ja auch ein bisschen in dem Christentumsbuch. Aber heute habe ich jetzt nochmal so drin gelesen, es war mir heute zu historisch. Ich hätte, wenn ich es heute wieder schreiben würde, doch lieber glatt und klar Resultate mitgeteilt. Aber ich war damals noch halt in meinem Metier drin und habe das mehr historisch aufgefasst. Also ich kritisiere den Gott, der eine tyrannische, antihumanistische Wendung, das ist bei Augustin, der späte Augustin, ist antihumanist. Und zum Beispiel auch bei Thomas von Aquino. Kaum jemand weiß, dass in der christlichen Ethik des Thomas von Aquino, mitten im Glaubenstraktat, Questio 10 der Prima Sekunde, da ist empfohlen, Ungläubige und vom Glauben Abfallende umzubringen. Also dieses Verbot der Konversion, das wir heute aus dem Islamismus kennen, das war Thomas' ethische Überzeugung.
Wenn jetzt zum Beispiel Menschen sagen, das Christentum ist für mich nicht dieses Dogmatische, dieses Harte, dieses Aufstampfen und Recht behalten oder der Ruf, tötet die Ungläubigen, sondern Christentum ist für mich eine humanitäre Botschaft. Gott ist die Liebe, Jesus ist Nächstenliebe, all das. Das glauben sie aber auch nicht.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist heute im modernen Pfaffengeschwätz, auf das viele Christen reinfallen. Das ist einer der Klebemittel, mit denen man die Leute am Christentum fernfesselt, indem es auf Liebe. Das war im Frühjahr überhaupt gar nicht so. Natürlich ist Gott die Liebe, es steht bei Johannes irgendwo, aber da stehen so viele Drohungen, so viele Höllendrohungen, so viel Teufelsherrschaft daneben und das wird alles vergessen und das wird alles weggemacht. Fragen Sie doch mal die Leute, ob sie noch glauben, was das Glaubensbekenntnis sagt. Ja, geboren aus Maria, der Jungfrau. Wenn Sie vorne glauben, er ist von einer Jungfrau geboren, dann haben Sie den ganzen Mist schon zusammen. Und ich gehe halt dem Mist nach, wo er immer sei.
Ein Drittel der Deutschen ist konfessionsfrei, Tendenz steigend. Stimmt Sie das fröhlich?
Nein, da muss ich ja alles Mögliche sagen, was ich denke. Ich denke, dass die Deutschen eine Gefahr in sich haben, unpolitisch auszurasten, den Verstand zu verlieren und irgendwas Verrücktes und Grausames zu machen. Für mich ist auch die jetzige Neonazi-Szene nichts Neues. Und zwar wissen Sie, warum ich das ganz fest weiß. Ich bin im schlimmsten Fall, im schlimmsten Sinne ein Opfer des Bombenkriegs geworden. Und als ich die letzten Monate die Leute sah und hörte, da sprachen die noch vom Endsieg. Da warteten die noch auf eine Wunderwaffe. Da habe ich gedacht, bevor dieses letzte Haus, das am Horizont nicht kaputt gebombt ist, dann werden die das auch noch nicht glauben. Und ich glaube einfach, dass solche Überzeugungen, solche Denkarten, solche Handlungsweisen, die auch in die Kindererziehung und in die Ethik der Leute eingegangen ist, die verschwindet nicht so schnell. Also ich war immer politisch hochinteressiert und sah die Gefahr in Deutschland, eines nicht-demokratischen, eines nicht-humanitären Stils. Schon in der Erziehung, in allem. Ich habe auch, wenn ich das so sage, der Tod, das kommt nicht, ich habe Angst vor Deutschland.
In Kurt Flaschs Bildungsbiografie stehen große Namen, etwa die von Max Horkheimer und Theodor Adorno, seinen Philosophieprofessoren in Frankfurt. Später wurde Flasch selbst zu einem akademischen Lehrer, dessen Namen Lebensläufe aufwertet. Geboren wurde Kurt Flasch 1930 in einfachen Verhältnissen. Den Zungenschlag seiner Heimat Mainz hat der weltläufige Gelehrte nicht abgelegt. Seine Mutter und sein Bruder starben beim Luftangriff auf Mainz im Jahre 1944. Wenn der 91-Jährige davon erzählt, steigen Tränen in seine Augen. Er misstraut Deutschland und der Erzählung von der geglückten Demokratie. Auch da ist er ein großer Zweifler. Vor 21 Jahren erschien sein Band über die geistige Mobilmachung in der Kaiserzeit. Sein aktuelles Buch identifiziert katholische Wegbereiter des Nationalsozialismus. Namentlich nennt er Michael Schmaus, Josef Lorz und Josef Pieper. Im letzten Kapitel schärft Flasch das titelgebende Wort Wegbereiter sogar noch an und schreibt von intellektuellen Verbrechen, dezidiert katholischer Denker.
Wenn Ethik nicht primär nach Gesinnungen urteilt, sondern auf Tatfolgen blickt, dann muss man urteilen. Es handelt sich nicht um bloß theoretische Irrtümer, schon gar nicht um Jugendsünden, sondern um intellektuelle Verbrechen.
Ein hartes Urteil. Als Wissenschaftler ist Kurt Flasch der permanenten Selbstkorrektur verpflichtet. Ein Dauerdenker kann kein Dauerrechthaber sein. Auf einem Punkt beharrt er jedoch im Gespräch. Niemals sei er anfällig für die Nazi-Ideologie gewesen. Anders als Schmaus, Lorz und Pieper.
Ja, die sind aufgetreten. Wir sind das Licht der Welt. Wir sagen euch, was heute los ist. Und heute ist die Stunde Hitlers. Das ist der Gesandte Gottes. Der hat uns befreit vom Joch des Bolschewismus, wo der war, weiß ich nicht. Also in Deutschland war er ja nicht. Wenn man den Katholizismus als Ordnungsmacht, als Autorität und Hierarchie und als strenge Lebensauffassung versteht, dann kann man da den Schritt von einem Rechtskatholizismus zum Nationalsozialismus relativ einfach gehen, wenn man sich nicht um die Sachen wirklich kümmert, wenn man oberflächlich ist, wenn einem die Juden egal sind, wenn einem die Kommunisten egal sind, wenn einem die Rechtsordnung egal ist, die Rechtsordnung, also die Verfassung der Republik.
Sehen Sie da Kontinuitäten bis heute?
Also in den 50er Jahren war der Katholizismus in diesem Sinne von vielen geprägt. Wie gesagt, in meiner Erfahrung war das nicht. In meiner Erfahrung war ein anderer Katholizismus. Der war freudig, der war musikalisch, der war human, war auch gegenüber Bildung aufgeschlossen. Also dieser Pfarrer, der mehrfach im Gefängnis war, als ich den mal im Auftrag meines Vaters, ich musste immer Post mitbringen, habe ich abends zu ihm gebracht, bin als Bub darüber geschickt worden. Und einmal war ich abends bei dem Pfarrer und der zeigt mir seine Bücher. Dann nimmt er ein Buch über die modernste Physik und sagt, ach, das könnte dich interessieren, nimm das mal mit. Also das war die Kultur, die ich empfunden habe. Also das war ein Katholizismus ganz zufälliger Art. Aber ich bin klar aus der Kirche ausgetreten, schon vor über 45 Jahren. Und es hat mir auch nie leid getan, sondern jetzt habe ich Klarheit.
Das Christentum hat Sie nie losgelassen. Sie haben sich mit Meister Eckhart beschäftigt, mit Augustinus, mit Thomas von Aquin. Jetzt Ihr jüngstes Buch befasst sich mit katholischen Denkern, die Wegbereiter des Nationalsozialismus waren, oder mit Pseudodenkern, muss man ja sagen. Irgendwie kommen Sie nicht weg davon.
Nein, ich ergreife das ganz frei und aus höchster Distanz. Ich stehe nicht noch mit einem Viertelbein da drüben. Für mich gibt es das überhaupt nicht, dass ich mit einem Viertelbein irgendwo stehe. Ich versuche, meine Gedanken klar zu fassen und mich auch entsprechend einzurichten.
Um dann Ihr Publikum ins Nachdenken zu bringen, dass die denselben Schritt gehen wie Sie?
Die sollen die Akten prüfen, das Papier prüfen, nicht einfach reden.
Sie schreiben sehr klar, Sie prüfen genau. Zwischendurch ist Ihr Stil pointiert, manchmal auch polemisch. Menschen, die das nicht so distanziert sehen können wie Sie, die fühlen sich doch vermutlich von Ihnen auch angegriffen, oder?
Also das kommt jetzt darauf an. Die Augustinisten waren saubös gegen mich. Das kann man schon sagen. Die haben doch mit den merkwürdigsten Mitteln. Weil ich die... Allein schon, dass ich Augustin als einen sich entwickelnden und zwar an wesentlichen Dingen sich entwickelnden Mann, der verwirft und selbst als Irrtum bezeichnet, was er bis 397, also schon zum Reifenalter, gelehrt hatte. Nicht nur seine heidnische Zeit, sondern gerade seine frühe christliche Zeit hat er verurteilt. Und hat jetzt diesen Willkürgott, wie ich sage, also diesen Welttyrannen. Also die Augustinisten waren böse auf mich. Vor 50 Jahren war der deutsche Klerus noch gebildeter. Die Professoren waren gebildeter als heute. Es war aber auch eine bessere Ausbildung. Mhm. Und das historische Bewusstsein war eher vorhanden. Jedenfalls war es verbreiteter im gebildeten Klerus, katholischen Klerus. Mein Verhältnis zum Protestantismus muss ich auch mal, ich lasse sie nicht etwa weg.
Da greifen Sie mir jetzt vor. Ich hätte tatsächlich jetzt nach dem Protestantismus gefragt. Ist der besser?
Ich lese die evangelischen Sachen fast noch mehr, fast noch leidenschaftlicher, fast noch engagierter. Ich bin nämlich ein großer Anhänger der liberalen protestantischen Theologie, die dann Karl Barth kaputt gemacht hat. Also ich bin ein Gegner von Karl Barth und bin ein Anhänger der alten, historischen und ungeheuer anständigen und gelehrten der protestantischen Theologie, sagen wir mal von 18, also nicht Schleiermacher, sondern leitend nach Schleiermacher 1860 bis 1920.
Aber Sie brauchen das schon, dass Sie sagen, ich bin dessen Gegner, sonst wäre Ihnen langweilig.
Ja, also bei mir ist es eben so. Ja, das ist ja der Ort, da wird gekämpft. Oder es wird auch diskutiert, es wird auch verehrt. Ich verehre die genannten.
Manche Menschen werden im Alter milde. Werden sie milde?
Vielleicht gegenüber einzelnen Menschen, so im Alltag, ja. Ja, aber Unklarheit und Klammerei und Vertuschen, das ist die alte. Wissen Sie, ich habe bei Goebbels die Lügen erkennen lernen. Ich habe als Bub mich hingesetzt, habe die Zeitung gelesen, habe die Radio, die Auslandssender gehört und habe das auf der Karte verglichen. Warum sind die so und was passiert gerade jetzt so? Und da habe ich gelernt, Lügen zu entdecken. Also ich habe Verdacht, die Schule des Verdachts gelernt. Meine Eltern waren Antinazis, deutlich und klar und haben gelitten. Und ich habe die Welt angeguckt, ob sie recht haben. Aber ich bin denn ein Junge aus dem Jahrgang 30, ohne je eine Uniform getragen zu haben. Suchen Sie noch mal einen.
Kurt Flasch hat einen bunten Schal übers Jackett gelegt. Die weißen Haare trägt er gekonnt, unsortiert. Wie das Klischee eines Intellektuellen, eines zerstreuten Professors. Das Denken braucht den Kamm, um Knoten zu entwirren. Das Haar braucht den Kamm nicht unbedingt. Er sei noch immer neugierig, offen für Neues, noch immer auf der Suche nach Erkenntnis, sagt er. Menschen, die glauben wollen und im Glauben Trost finden, geben ihm Rätsel auf.
Nein, da habe ich gar keinen, also von Pardon rede ich nicht, aber ich habe gar keinen, ich kann mir das nicht aneignen. Ich kann mich doch nicht selbst bornieren. Ich habe eben diesen Verdacht, ich werde getäuscht. Das habe ich so als Kind gelernt. Und da hatte ich recht. In der wichtigsten Frage des Lebens hatte ich recht. Kein Nazi.
Aber mir fällt immer wieder auf, im Großen wie im Kleinen, Menschen lassen sich gerne täuschen. Sie wollen vielleicht sogar getäuscht werden. In Religionsgemeinschaften ist die Täuschung Teil des Systems.
Das haben Sie gesagt.
Ja, auch deshalb, weil man gerade im Christentum zur Hoffnung verdonnert ist und nicht einfach sagen kann, ja, da kommt jetzt nichts mehr, das wird nichts mehr.
Also wissen Sie, ich kann ja wohl verstehen, wenn jemand sozusagen die Grundzüge der allgemeinen Metaphysik, also dass es einen einfachen Ursprung der Welt gibt, dass es ein geistiges Wesen gewesen sein müsste. Wenn jemand sich so die Weltansicht vereinfacht, denn das muss man ja auch irgendwie, man unterstellt ja, dass unsere Mathematik auch auf der Rückseite des Mondes gilt. Das ist ja ein gewagter Schritt. Und wie kannst du das verstehen? Aber jetzt könnte ich leicht aufzählen, welche Illusionen damit verbunden waren. Nämlich zum Beispiel, dass die Hirsche ihre Hörner haben, damit wir Spazierstöcke draus machen können. Also dieser ganze teleologische Gedanke, also der ist seit 1800 ist der ganz und gar gestorben. Also wenn jemand so sich einen Gesamtrahmen schafft, dazu ist man geneigt. Und das kann ich auch, im gewissen Sinne machen ja alle Philosophen einen gewissen Gesamtrahmen. Aber mein Gesamtrahmen sagt, alles hat sich entwickelt. Mein Gesamtrahmen ist evolutionistisch. Mein Gesamtrahmen ist Wechselwirkungen und Kompliziertheit der Kausalitätsverhältnisse, Unvorhersehbarkeit auch. Also sozusagen eine Art Empirismus. Du musst immer gucken, was gerade ist. Die Dinge halten nicht Ruhe. So etwa. Und selbst die Kirche, die so majestätisch drohen, die hat ja so viel Verwandlungen. Ja. Die sagen ja immer noch, sie sagen uns das, was Jesus uns ihr aufgetragen hat. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ist auch gar nicht möglich gewesen, dass man das sagt, was Jesus gesagt hat.
Bleibt die Frage, warum Menschen religiös bleiben?
Ich verstehe, dass man da eine Gesamtdeutung will. So etwas, woraus hinauskommt. Ich würde sagen, liebe deinen Nächsten. So ungefähr, ja. Ich bin im Augenblick dabei zu überlegen, ich habe ja eigentlich von Ethik und Moral keinen Begriff. Das stimmt gar nicht. Und ich glaube, dass wenn man dann vom Christentum sich verabschiedet hat, kann man gar nicht drumherum die Frage zu beantworten, wie sollen die Menschen denn leben? Und das verlange ich von mir auch. Das verlange ich, das gehört zu meinem Selbstverständnis. Aber lassen wir darüber noch mal nachdenken.
Das Suppenversprechen ist keine Täuschung. Kaum ist das Aufnahmegerät abgestellt, stellt Kurt Flaschs Lebensgefährtin eine dampfende Terrine auf den Tisch. Der Philosophiehistoriker serviert dazu einen Wein. Als das Mahl zu Ende ist, holt er ein grünes Getränk hervor. Ein Chartreuse, einen hochprozentigen Kräuterlikör der Kartäusermönche. Dieser christliche Geist ist über jeden Zweifel erhaben.
Sie hörten Der große Zweifler. Ein Besuch bei dem Philosophiehistoriker und Religionskritiker Kurt Flasch. Eine Sendung von Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.